Ja, ich spreche heute über chronische Bauchschmerzen bei Kindern und Jugendlichen und Alarmsymptome, eben die Red Flags. Bauchschmerzen sind ein sehr häufiges Symptom und man vermutet, dass ca. 10 bis 15% aller Kinder irgendwann einmal wegen chronischer Bauchschmerzen beim Kinderarzt vorgestellt werden. In den wenigsten Fällen finden wir eine organische Ursache. Die allermeisten Kinder leiden an funktionellen Bauchschmerzen. Jetzt die Definition von chronischen Bauchschmerzen sind Beschwerden, die ungefähr 2 bis 3 Monate andauern oder mindestens eigentlich. Und in dieser Zeit müssen mindestens 3 Episoden, starke Schmerzepisoden stattgefunden haben, mit Auswirkung auf die tägliche Aktivität des Kindes. Das heißt, Kleinkinder hören auf zu spielen, ältere Kinder können nicht in die Schule gehen oder müssen von der Schule abgeholt werden. Bauchschmerzen entstehen durch Stimulation von abdominellen Schmerzrezeptoren. Da kennt man die viszeralen Schmerzrezeptoren, die sind im Peritoneum und reagieren eher auf mechanische Stimuli wie Dehnung, Kontraktion, Kompression oder Torsion. Und dann gibt es die mukosalen Schmerzrezeptoren, die sind in der Mukosa und Submukosa gelegen und die reagieren eher auf biochemische Stimuli. Das sind Entzündungsmediatoren, wie man sie bei Inflammation oder Ischämie findet. Die Ätiologie ist eben entweder organischer Natur, das heißt assoziiert mit physiologischen, strukturellen oder entzündlichen Veränderungen. Und wenn man gar keine organische Ursache findet, dann sprechen wir von funktionellen Bauchschmerzen. Und das ist immer noch ein bisschen unklar, was eigentlich diese funktionellen Bauchschmerzen bedeuten, was die Ursache davon ist, weil wir sprechen immer wieder von psychischen Bauchschmerzen. Aber es gibt jetzt doch viele Untersuchungen, dass funktionelle Bauchschmerzen durch ein Missverhältnis von regulierenden Faktoren zwischen dem zentralen Nervensystem und dem enteralen Nervensystem stattfindet, also verursacht wird. Und dadurch kommt es entweder zu einem vermehrten Empfinden von Schmerzen oder zu einem herabgesetzten Schmerzschwelle, das heißt, dass die Schmerzen einfach schon früher empfunden werden. Das heißt, das Ganze nennt man dann auch eine viszerale Hypersensitivität. Und da ist das enterale Nervensystem sehr wichtig. Das ist nach dem zentralen Nervensystem das Nervensystem, wo die meisten Nervenzellen vorhanden sind. Und gemeinsam mit dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem bildet das enterale Nervensystem das autonome Nervensystem. Und dieses autonome Nervensystem ist zuständig für Programme in verschiedenen Lebenssituationen, wie beispielsweise Stressphasen oder Ruhephasen. Und das enterale Nervensystem reguliert halt im Darm dann auch Verdauung oder Ruhephase oder prokinetische Motilität oder auch emetische Motilität. Dabei spielt der Stress eine sehr wichtige Rolle. In Stresssituationen kommt es zur Freisetzung von verschiedenen Stresshormonen, unter anderem Cortico-Releasing-Faktor. Das ist ein Hormon, das aus dem Hypothalamus gebildet wird und an Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt andockt. Und dort kommt es dann zur Sensibilisierung und Mastzell-Sensibilisierung und in weiterer Folge dann Mastzell-Degranulation. Und das führt dann wieder zur Ausschüttung von Gewebshormonen und Zytokinen. Und das enterale Nervensystem reagiert jetzt auf diese Gewebshormone und Zytokinlast mit einer erhöhten Sekretion, mit einer propulsiven Motilität und das bedeutet Bauchschmerzen und Durchfall. Es können lokal Leukozyten aktiviert werden, wo es zu einer Entzündungsreaktion kommt. Und es kann sogar zu einer erhöhten intestinalen Permeabilität führen. Das heißt, Antigene können in die Lamina propria eindringen. Dort kommt es zur Produktion von proinflammatorischen Zytokinen. Das ist zum Beispiel IL-1 oder IL-6 oder TNF-alpha. Und da wissen wir, dass unter Umständen sogar chronische Entzündungen aktiviert oder bei schon bekannten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein Schub induziert werden kann. Und das hier ist eigentlich eine Reaktion, die auch bei Infektionen stattfindet, aber eben auch in chronischen Stresssituationen. Und das führt dann letztendlich zu dieser viszeralen Hypersensitivität. Und da stellt man sich so vor, also im Darm verteilt gibt es stille Schmerzrezeptoren, die eigentlich auf gar keine mechanischen Stimuli reagieren, also auch auf ganz starke Stimuli nicht reagieren. Aber wenn es zu diesen Inflammationen kommt, also zu entzündlichen Reaktionen durch Stress oder durch Infektion, kann es zur Sensibilisierung von diesen stillen Schmerzrezeptoren kommen. Und dann kommt es dazu, dass normale Dehnung oder normale Motilität plötzlich als Schmerz wahrgenommen wird. Und das kennt man beispielsweise bei der funktionellen Dyspepsie oder beim Reizdarm. Ja, das heißt, es herrscht eine sehr starke bilaterale Beziehung zwischen dem zentralen Nervensystem und dem enteralen Nervensystem. Das heißt, die intestinale Motilität wird eigentlich nicht nur vom enteralen Nervensystem, sondern auch vom zentralen Nervensystem gesteuert. Und das bedeutet, dass bei emotionalem Stress oder Trauma es durchaus zu sehr starken gastrointestinalen Störungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen kommen kann. Und das kennt man ja in sehr vielen Sprichwörtern oder Redewendungen, wenn man sagt, das liegt einem im Magen oder ich habe vor was Bauchweh oder das kotzt mich an. Oder es gibt da ganz viele Redewendungen, die eigentlich darauf hindeuten, dass es zu gastrointestinalen Symptomen kommen kann. Aber umgekehrt können gastrointestinale Informationen auch Einfluss auf Stimmungen haben. Und auch das kennt man wieder, wenn man hungrig ist, kann man sehr grantig werden. Und wenn man dann gegessen hat, dann geht es einem wieder gut. Aber auch natürlich, also ganz klassisch, unsere Zöliakie-Kinder, die immer chronische Bauchschmerzen haben, werden als sehr missmutig, als übel gelaunt dargestellt. Und ich sehe das auch in der Ambulanz oft bei Kindern mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die sehr häufig Schübe haben und sehr viel Bauchschmerzen haben. Da gibt es eben viele Kinder mit sehr depressiven Verstimmungen. Ja, also funktionelle Bauchschmerzen sind klassischerweise kurze Schmerzepisoden, kommen oft in Kombination mit Kopfschmerzen, Übelkeit, chronischer Müdigkeit, Schwindelgefühl vor. Typischerweise können diese Kinder abgelenkt werden, dann verschwinden diese Schmerzen oder sie können natürlich auch stressgetriggert werden. Das ist auch, dass diese funktionellen Beschwerden sehr stark mit Wahrnehmung zu tun haben. Und man findet auch erhöhte Schmerzempfindlichkeit bei Kindern, deren Eltern eher ängstlich oder auch depressiv sind. Ja, also wenn so Kinder mit chronischen Bauchschmerzen jetzt vorgestellt werden, dann kann das manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung sein, in relativ kurzer Zeit zu erkennen, handelt es sich jetzt um organische Ursache und müssen unter Umständen invasive Diagnostik angestrebt werden oder handelt es sich eher um funktionelle Beschwerden und brauchen die Kinder eher psychosoziale Unterstützung. Und da müssen wir schon bei der Anamnese aufpassen und nach Alarmsymptomen fragen. Üblicherweise werden ja diese Bauchschmerzkinder, muss man natürlich die Bauchschmerzqualität erfragen, zeitliches Auftreten, die Lokalisation, wie stark sind diese Schmerzen. Ess- und Trinkgewohnheiten spielen natürlich auch eine große Rolle, weil viel Bauchschmerzen auch durch Unverträglichkeiten oder durch schlechte Ernährungsgewohnheiten also verursacht werden. Und diese ganze Anamnese eigentlich ist sehr oft eine Fremdanamnese. Das heißt, die Mutter oder sehr besorgte Mütter, manchmal sogar Großeltern, berichten etwas und wir haben einen sehr subjektiven Eindruck von diesen Bauchschmerzen. Und da helfen uns dann Alarmsymptome sozusagen zur Objektivierung dieser sehr subjektiven Darstellung. Und da ist das wichtigste Alarmsymptom das Abweichen vom normalen perzentilen Verlauf, was das Gewicht, die Gewichtszunahme und das Längenwachstum anbelangt. Und da ist es ganz wichtig, dass man nicht nur eine einzige Dokumentation aufzeichnet, sondern dass das über mindestens mehrere Monate, wenn nicht sogar auch länger sein soll. Das heißt, eine einmalige Gewichtsdokumentation gibt mir keine Auskunft, ob da jetzt ein Abweichen stattgefunden hat oder nicht. Viele Kinder nehmen in der akuten Krankheit Gewicht ab, aber nach Abheilen der Erkrankung nehmen sie das Gewicht wieder zu. Das heißt, es muss ein perzentilen Verlauf stattfinden, um überhaupt eine Aussage machen zu können. Ganz wichtig ist auch das Erfragen, ob ein gewollter Gewichtsverlust stattgefunden hat. Bei älteren Kindern ist das schon manchmal auch der Fall. Und auch ganz wichtig ist es, das Längenwachstum zu dokumentieren. Manchmal ist Ausbleiben der Pubertät oder ein Ausbleiben vom Längenwachstum einziger Hinweis auf ein Malabsorptionssyndrom. Ein weiteres wichtiges Alarmsymptom sind rezidivierende Durchfälle. Vor allem dann, wenn sie mit Blut, also mit blutigen Beimengungen oder blutigen Auflagerungen verbunden sind, das erfordert immer eine Abklärung, eine weitere Abklärung, auch wenn es relativ kurz erst stattfindet. Also muss man an eine akute bakterielle Gastroenteritis denken und sollte einen Erregernachweis anstreben. Bei Durchfällen überhaupt muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Stuhlfrequenz und Konsistenz kann natürlich in verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich sein. Das heißt, Säuglinge haben häufiger Stuhl, das wissen wir, aber auch bei Kleinkindern, 4-5-Jährige können durchaus mehrere Stühle pro Tag haben, flüssige Stühle. Und das kann normal sein, wenn es natürlich mit einem normalen Gewichts- und Längenwachstum verbunden ist. Rezidivierendes Erbrechen ist immer ein Alarmsymptom, mit oder ohne Gedeihstörung. Wenn das über einige Wochen geht, erfordert das eine Abklärung, genauso wie unklare Fieberschübe mit Bauchschmerzen. Auch da kann natürlich mal passieren, auch dass virale oder bakterielle Infekte ineinander übergehen. Man hat das Gefühl, das Kind fiebert seit 4 Wochen. In Wirklichkeit sind das aber mehrere Infekte hintereinander. Auch da ist es sinnvoll, einen Erregernachweis anzustreben, um das eben auszuschließen, dass es sich möglicherweise um eine chronische Erkrankung handelt. Weiters muss erfragt werden, ob es nächtliche Beschwerden gibt, nächtliche Durchfälle, nächtliche Bauchschmerzen sind immer ein Alarmsymptom. Auch positive Familienanamnese, vor allem bei Zöliakie und chronischen Darmerkrankungen. Rezidivierende Mundaften, Gelenkschmerzen als Hinweis auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Jegliche Art von Organvergrößerung, Organveränderung ist ein Alarmsymptom. Und auch perianale Veränderungen wie Abszess beispielsweise als Hinweis für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder auch manchmal eine schwere Windeldermatitis bei Kindern könnte ein Hinweis auf eine Kuhmilchallergie sein. Ja, Untersuchungen sind natürlich dann notwendig, wenn es Alarmsymptome gibt. In erster Linie mal Blutuntersuchungen, da müssen Entzündungsparameter angeschaut werden. Dann sollte natürlich ein Screening für Zöliakie gemacht werden, Malabsorptionsparameter, also Eisen und Eiweiß und dann die Organe Leber, Niere, Pankreas, Stuhl, Stuhlkultur plus Clostridien, am besten 3-mal, um sicherzugehen, dass man keine Infektion übersieht. Calprotectin kann hilfreich sein zur Unterscheidung, ob eine Darmentzündung vorliegt oder nicht. Allerdings kann man natürlich nicht zwischen akuter und chronischer Entzündung unterscheiden. Dann muss Harn untersucht werden plus Kultur. Ultraschall gibt uns Hinweis auf Organveränderung, kann Ausschluss eines Gallensteins oder sonstigen Steins sein oder auch es können verdickte Darmschlingen gesehen werden als Hinweis auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Unter Umständen ist ein MRT oder CT des Abdomen und auch des Schädels notwendig. Wir hatten erst vor einem Monat ein 9-jähriges Kind mit rezidivierenden Erbrechen und Durchfall und da war leider ein Hirntumor dann die Ursache, also auch das muss in Erwägung gezogen werden und letztendlich natürlich Endoskopie vom oberen und unteren Gastrointestinaltrakt. Und zum Schluss möchte ich 4 Fallbeispiele bringen aus meiner Ambulanz, so quasi Gegenüberstellung organisch versus funktionell. Und da ist zunächst Fabian, 4 Jahre alt, er ist gekommen wegen rezidivierenden Bauchschmerzen und Durchfällen, die er seit Monaten hat. Im Kindergarten hat man die Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass dann was nicht stimmt, weil der Knabe hockt sich immer in die Ecke und hat Bauchschmerzen und hört dann auch auf zu spielen. Und außerdem muss man ihn öfters wickeln, weil er so breiige Stühle hat. Also die Anamnese war unauffällig. Bei der Ernährungsanamnese hat man festgestellt, dass die Mutter sehr großen Wert auf gesunde Ernährung legt, also viel Vollkornprodukte, viel Rohkost, Obst und Obstsäfte. Und als Alarmsymptom haben wir jetzt die rezidivierenden Durchfälle. Und beim Anlegen einer Perzentilkurve sieht man aber, dass der Knabe eigentlich durchgehend sowohl mit der Länge als auch mit dem Gewicht an einer Kurve bleibt. Das heißt, es hat keine Gewichtsabnahme gegeben, es gibt auch sonst keine Alarmsymptome im Sinne von nächtlichen Beschwerden, Erbrechen. Und es wurden dann auswärts schon Blutabbefunde durchgeführt, die waren alle unauffällig. Stuhl- und Harnuntersuchungen waren ebenfalls unauffällig, sodass es sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Toddler's Diarrhea nennt. Das ist bei manchen handelt, das nennen manche Autoren auch Reizdarmsyndrom des Kleinkindesalters, erfordert keine weitere Therapie. In dem Fall haben wir allerdings der Mutter eine Ernährungsberatung angeraten. Und nach einer etwas weniger gesunden Ernährung haben sich dann auch die Beschwerden des Kindes deutlich verbessert. Enya war 18 Monate, wie sie zu uns gekommen ist, mit Bauchschmerzen, rezidivierenden Durchfälle und Erbrechen. Sie war im Monat davor zweimal stationär wegen akuter Gastroenteritis in einem anderen Krankenhaus. Jedes Mal war das CRP leicht erhöht. Sie hat beide Male Infusionstherapie bekommen und hat sich dann wieder erholt. Auch im Auswärtigen Krankenhaus ist schon aufgefallen, dass sich das Kind ausschließlich von Muttermilch ernährt hat, was für ein 18 Monate altes Kind nicht unbedingt eine adäquate Ernährung ist. Und es wurde bereits eine Ernährungsberatung durchgeführt wegen eines akuten, also eines sehr starken Eisenmangels. Und das Kind hatte, oder die Mutter hatte sogar schon einen Termin auf der psychosomatischen Ambulanz wegen Verdacht auf Fütterungs- und Interaktionsstörung. Bei uns sind Alarmsymptome dann erhoben worden. Die Mutter gibt an, dass das Kind 1 Kilogramm Gewicht verloren hat seit dem letzten stationären Aufenthalt. Außerdem waren die letzten Durchfälle mit so blutigen Beimengungen, obwohl die Stuhlkulturen schon auswärts mehrmals negativ waren. Und im Status zeigt sich ein sehr weinerliches Kind, mag sich nicht untersuchen lassen. Und die Mutter berichtet auch, dass sie in der Nacht sehr häufig aufwacht, obwohl sie schon eigentlich durchgeschlafen hat. In der Perzentilenkurve sieht man hier eigentlich ein schönes Längenwachstum, aber hier einen sehr dramatischen Gewichtsverlust. Das ist dieses 1 Kilo, das die Mutter angegeben hat. Aber man sieht auch hier schon in den letzten Monaten einen Gewichtsstillstand. Und es wurden dann weitere Blutuntersuchungen gemacht. Das CRP war dann bei uns deutlich erhöht, über 100. Und es zeigten sich auch Zeichen von Malabsorption mit Hypoalbuminämie und ausgeprägten Eisenmangel. Im Ultraschall waren verdickte Darmschlingen. Es wurde dann eine Endoskopie durchgeführt, die durchgehend eigentlich Zeichen eines Morbus Crohns gezeichnet hat. Und es handelt sich hier um einen frühkindlichen Morbus Crohn. Und das Kind ist dann behandelt worden. Und wenn man sich da die Kurve anschaut, sieht man hier diesen wunderbaren Gewichtszunahme und jetzt wächst das Kind und gedeiht an einer Perzentile, ist fröhlich und isst alles, was man ihm vorsetzt. Der nächste Fall ist Lukas, 17 Jahre, kommt wegen krampfartiger Bauchschmerzen, die er schon seit ungefähr 2 Jahren hat, mit Durchfällen, die so stark sind, dass er sich manchmal gar nicht aus dem Haus traut, und er berichtet aber auch über Episoden von Obstipation zwischendurch. Anamnese war unauffällig, das Einzige, was er sagt, dass er immer schon Bauchschmerzen gehabt hat. Und in der Ernährung ist er auch sehr vorsichtig, ernährt sich von Schonkost, laktosefrei, fettfrei, weil er immer wieder Angst hat, durch die Ernährung die Bauchschmerzen zu triggern. Also wir haben als Alarmsymptom diese rezidivierenden Durchfälle, sonst ist kein Alarmsymptom zu erheben gewesen, keine blutigen Stühle, kein nächtliches Aufwachen. Und in der Perzentile sieht man eigentlich ein gutes Längenwachstum, ist ein großer Bursche, der immer mit dem Gewicht auch schön zugenommen hat. Blutuntersuchungen wurden durchgeführt, auch ein Calprotectin ist durchgeführt worden. Das war alles negativ und auch schon aus der Anamnese, aus der Präsentation des Patienten war halt ein hochgradiger Verdacht auf Reizdarmsyndrom. Nach längerem Gespräch, man muss bei Jugendlichen nicht unbedingt eine Endoskopie machen, um eine Entzündung auszuschließen, also es hätte auch dabei bleiben können, aber es war ganz klar, der will Gewissheit haben, deshalb wurde auch eine Endoskopie durchgeführt, die war völlig unauffällig, makroskopisch und auch histologisch, und diese Diagnose konnte dann bestätigt werden. Und der letzte Patient ist Markus, 16 Jahre, der hat auch rezidivierende Durchfälle seit circa 3 Monaten angegeben und kam mit sehr starken krampfartigen Bauchschmerzen. In der Anamnese hatte er vor 2 Jahren einmal eine Episode mit Obstipation, wo er blutige Auflagerungen auch gesehen hat am Stuhl. Die Obstipation ist behandelt worden. Bauchschmerzen sind aber geblieben damals. Er hat dann 3 Monate, bevor er zu uns gekommen ist, einen Darminfekt gehabt und seit damals sind die Beschwerden eigentlich sehr, sehr stark geworden. Also wir haben ein Alarmsymptom, Durchfälle, rezidivierende Durchfälle, und er hat dann auch angegeben, dass die Stühle blutig waren, und er hat einen Gewichtsverlust von 6 Kilogramm in 4 Wochen angegeben. Und wenn man sich da die Perzentile anschaut, sieht man nicht nur diesen extremen Gewichtsverlust hier, sondern auch hier wieder, dass eigentlich quasi ein Gewichtsstillstand über fast 4 Jahre bestanden hat, aber noch viel dramatischer eigentlich ist, dass der über 4 Jahre lang überhaupt nicht gewachsen ist, also keinen Zentimeter gewachsen ist. Das Wir haben natürlich Blutuntersuchungen gemacht, das CRP war erhöht, es war ein Eisenmangel, im Ultraschall verdickte Darmschlingen, alles in allem hochgradiger Verdacht auf Morbus Crohn. Es wurde eine Endoskopie durchgeführt, aber zur Überraschung war eigentlich, der Darm hat ausgeschaut makroskopisch wie eine Colitis ulcerosa. Es war magenunauffällig, Dünndarm war unauffällig, nur der Dickdarm hat diese schwere Entzündung gezeigt. Weil er eben so klein war, also weil er nicht gewachsen ist und weil das Gewichtsproblem da war, haben wir dann auch ein MRT gemacht. Der Dünndarm war völlig in Ordnung und auch histologisch hat sich dann eine Colitis ulcerosa bestätigt. Das heißt, es handelt sich dabei um einer der ganz seltenen Fälle einer Pancolitis ulcerosa mit Pubertätsverzögerung, mit Wachstumsverzögerung. Wir haben natürlich endokrinologisch auch Untersuchungen gemacht, die waren alle unauffällig und wenn man sich jetzt die Perzentile anschaut nach Therapie der Colitis, sieht man hier diesen dramatischen Gewichtszunahme und hier ganz zögernd auch schon ein leichtes Aufholwachstum. Ja, also Bauchschmerzen in der Zusammenfassung sind chronische Bauchschmerzen ein sehr häufiger Grund zur Vorstellung beim Kinderarzt. In den allermeisten Fällen handelt es sich um sogenannte funktionelle Schmerzen, die auch ernst genommen werden müssen, weil sie nämlich auch sehr stark sein können und die Kinder genauso leiden wie Kinder mit organischen Schmerzen. Zur Differentialdiagnose, ob es organische Schmerzen sind oder organische Erkrankungen versus funktionelle Erkrankungen, helfen uns Alarmsymptome, die aktiv erfragt werden müssen, zur Objektivierung von manchmal sehr subjektiven Angaben. Manchmal ist es auch sinnvoll, bei funktionellen Erkrankungen invasive Untersuchungen durchzuführen, um Patienten und Eltern zu beruhigen. Danke.